Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Es ist wirklich ein Vorrecht und ich freue mich immer, wenn ich in unterschiedlichen Gemeinden unterwegs bin. Ich finde es immer sehr befruchtend und sehr ermutigend, verschiedene Geschwister kennenzulernen. Und wir hatten heute Morgen auch schon eine schöne Gebetszeit. Das finde ich immer sehr ermutigend und ich sehe dann immer, was uns miteinander verbindet. Na, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bin bei, habe ich meinen Namen gesagt? Nicht. Also ich bin der Stefan. Das habe ich jetzt ganz vergessen vor lauter. Na, ich bin der Stefan. Nächstes Jahr habe ich meinen runden Geburtstag. Ich werde nächstes Jahr 20 und darauf freue ich mich auch schon ganz arg. Na, gut, 20 mal 3. Na, also ich werde 60 nächstes Jahr. Na, aber noch habe ich die Kraft und die Freude, dem Herrn weiter zu dienen und ich hoffe, das bleibt auch die nächsten Jahre so. Ja, ich bin gebeten worden, ein paar Sätze zu mir zu sagen. Ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Lydia und jetzt wissen die meisten, das ist eine Russlandsdeutsche. Na, ich bin ein Hiesiger, na, und wir haben uns gefunden, der Herr hat es wunderbar gemacht, das muss man wirklich sagen. Bin angestellt bei To All Nations, na, Missionsgesellschaft in Bonn. Bin tätig in der Gemeindegründungsarbeit in Südhessen. Wir haben 2024 eine Gemeinde gegründet. Jetzt bauen wir die Gemeinde auf und sind schon in der Planung für eine nächste weitere Gemeindegründungsarbeit. Das ist noch nichts ganz Konkretes. Das ist jetzt alles so noch im Gedanken, im Kopf. Und wir hoffen, dass der Herr Gnade schenkt und wir dann Gemeinde noch gründen dürfen. Mich hat einer gefragt, wie viele Gemeinden du noch gründen willst. Natürlich Anspielung auf mein Alter, ist ja klar. Ne? Und ich habe gesagt, also einen noch mindestens, wenn der Herr Gnade schenkt, noch eine. Wenn es dann halt nicht mehr geht, dann mache ich halt Seniorenarbeit. Ne? Das ist dann auch noch was, kann man machen. Ne? Aber ich hoffe, dass der Herr noch Gnade schenkt. Ja, warum? Warum ist mir das so wichtig, das Evangelium weiter zu sagen? Ich bin mit 28 zum Glauben gekommen, durch persönliche Evangelisation. Mein Arbeitskollege, der Eduard Petka, Russlandsdeutscher, das hört man, na, der hat mir das Evangelium näher gebracht und so durfte ich mit 28 zum lebendigen Glauben finden. Dafür bin ich dem Herrn unendlich dankbar. Ich komme aus einem sehr zerrütteten Elternhaus. Ich bin mit 14 Jahren von zu Hause ausgezogen. Das Jugendamt hat mich rausgeholt. Ich mache das jetzt nur kurz und schnell. Habe dann in einer Jugendwohngruppe gewohnt. Das war die Alternative zum Heim. Bin dann auf einer schiefen Bahn geraten, ich habe mit Drogen zu tun gehabt, ich habe Kokain verkauft, war im Gefängnis gewesen wegen schwerer Körperverletzungen und anderen Delikten. Na, und ich konnte mir ein Leben, so was Christen führen, überhaupt nicht vorstellen. Ich habe gedacht, das sind alles Spinner und alle Christen, die ich kennengelernt habe, war für mich klar, die brauchen Jesus. Na, die kommen ja mit ihrem Leben nicht zurecht, na, aber ich komme ja zurecht. Und doch war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich so ziemlich alles erreicht habe. Ich habe damals zu Spitzenzeiten habe ich ein Monatseinkommen gehabt von 20.000 bis 30.000, damals waren es noch D-Mark. Na, das hatte ich jeden Monat gehabt, durch krumme Geschäfte natürlich, ist ja klar. Und doch hat mich das nicht wirklich befriedigt oder frei gemacht. Na, das war alles materiell. Und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was das Leben zu bieten hat? Und ich stand oben auf einem Berg oder der Schweizer würde mich jetzt auslachen, in Hessen gibt es keine Berge, ne? Aber einen Hügel, sagen wir mal so. Und dann habe ich über die Stadt geschaut und die Antwort war für mich sehr ernüchternd. Das ist wirklich alles. Es gibt nichts. Na, wenn du Jesus nicht hast, dann gibt es nichts weiteres. Das war's. Und dann habe ich mir schon überlegt, ja, eigentlich kannst du dir die Kugel geben. Na, das war's. Na, aber Gott sei Dank, der Herr hat viel Gnade geschenkt, ne? Und ich durfte dann zum lebendigen Glauben finden. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und jetzt, und das ist auch der Grund, warum ich so gerne das Evangelium weitersage. Ich möchte, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Deutschland ist Missionsland geworden, ihr Lieben. Wenn ich jetzt in Afrika gewesen wäre, hätten alle gesagt Amen. Aber ich bin ja in Deutschland. Ne? Ihr Lieben, Deutschland ist Missionsland geworden. Nicht erst seit 2015, schon vorher. Na, und ich merke das immer wieder, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme über den lebendigen Glauben, sie kennen Jesus nicht mehr. Na, und wir brauchen deutsche Missionare in Deutschland, die die Arbeit tun. Das ist ganz wichtig. Na, und ich würde mich freuen, ich weiß nicht, ob ihr Missionare ausgesendet habt oder ob ihr Missionare unterstützt. Na, die zwei Gemeindeleiter, die er nickt, das ist schon mal gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe schon gedacht. Na, Entschuldigung?
Wir unterstützen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Manche gehen raus. Ne? Ja. Manche, wäre es gut, sie würden drinbleiben und in Deutschland arbeiten. Ja, ja. Ja, und deswegen mache ich diese Arbeit. Ich halte das für sehr wichtig. Ne? Wenn ihr hinter unserer Arbeit stehen möchtet, ne, dürft ihr das gerne tun. Ihr dürft gerne für uns beten. Wir brauchen Gebet genauso wie Missionare im Ausland. Na, wir brauchen es. Wir sind genauso angefochten, wir haben genauso unsere Kämpfe. Da wären wir euch sehr, sehr dankbar. Ich habe den Bernhard habe ich solche Lesezeichen gegeben. Da ist meine Frau und ich drauf. Na, dürft ihr euch gerne mitnehmen mit Gebetsanliegen drauf. Na, ich weiß nicht, wo du die hintust. Irgendwo wirst du die schon da hinten irgendwo. Na, genau. Und dann dürft ihr euch gerne bedienen und dann dürft ihr da gerne für uns beten. Genau. So, aber jetzt zu der Botschaft von heute Morgen. Das ist auch unglaublich wichtig. Wir möchten uns heute Morgen mit einem Thema beschäftigen, wo ich persönlich davon glaube, dass es eine enorme Wichtigkeit hat. Für uns, für jeden ganz persönlich. Für dein persönliches Glaubensleben und auch für meins, ganz klar. Und ich hoffe, dass es unser Herz, unseren Verstand eingeprägt wird, um was es heute Morgen geht. Und dass sich unser Lebensstil ganz neu ausrichtet. Das Thema wurde schon genannt, Gottes Zeitplan, unser Vertrauen. Und da merken wir schon, dass wir in so ein Spannungsfeld sind. Na, ich neige leider auch dazu, wir neigen eher dazu, die Dinge zu kontrollieren, sie in den Händen zu halten, festzuhalten und dann mit den Zügeln dahin zu lenken, wo ich es für notwendig halte. Aber bei Gott geht es so nicht. Es ist nicht möglich. Na, wir müssen Gott vertrauen. Und auf seinen Zeitplan. Na. Wir haben heute Morgen schon diesen wunderbaren Vers gehört aus Sprüche 3, Vers 5. Na, und ich hoffe, dass wir den alle auswendig können. Ich muss es. Das ist nämlich mein Hochzeitsvers. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Na, und das ist ein ganz wichtiger Vers für uns, gerade in unserer heutigen Zeit. Na, wir sollten auf den Herrn vertrauen, nicht auf unseren Verstand. Egal, was deine momentane Situation ist. Ihr kennt mich nicht und ich kenne euch nicht. Und ich weiß auch nicht, was der Einzelne von euch gerade so durchmachen muss. Wir haben gerade vorhin einen Trauerfall gehört, na, aber deine Oma, Gott sei Dank, ist gerettet. Das heißt, du wirst sie wiedersehen. Na, und das ist natürlich auch sehr ermutigend. Das ist die Perspektive. Aber wie ist es mit anderen Dingen, die du vielleicht gerade durchmachst? Na, mit den Kämpfen, mit denen du zu tun hast. Das sind ja Dinge, die kenne ich ja gar nicht. Na? Aber wir sollten auf den Herrn vertrauen, weil seine Gedanken weitaus höher sind wie unsere Gedanken. Na, und es ist viel besser bei ihm aufgehoben als bei uns. Und weil Jesus das Ende unseres Weges, weil der Herr Jesus auch das Ende deines Weges kennt. Auch wenn du vielleicht jetzt noch am Anfang des Tunnels stehst. Aber der Herr Jesus kennt deinen Ausgang. Na, Gottes Zeitplan, unser Vertrauen. Und ich möchte über fünf Aspekte des Vertrauens mit euch gemeinsam nachdenken, die uns prägen und uns Mut machen sollen. Der erste Gedanke, das ist für uns nicht unbedingt der einfachste, für mich auch nicht. Ich bin ein Vorprescher, na, und das ist ein Punkt, damit habe ich immer wieder ein bisschen Mühe, nämlich der richtige Zeitplan. Gottes Zeitplan, um Unrecht wieder gut zu machen, Gebete zu beantworten, die Bösen zu richten, Verheißungen zu erfüllen, das entspricht selten unserem Zeitplan. Ist uns das schon mal aufgefallen? Warum greift denn Gott jetzt nicht ein? Er sieht doch die Ungerechtigkeit, die mir jetzt gerade widerfahren ist. Warum greift Gott nicht ein? Er sieht doch mein Leiden, in dem ich mich gerade befinde. Er sieht die Schmerzen, denen ich ausgesetzt bin. Warum greift er jetzt nicht ein? Ja, es ist sein Zeitplan. Na, im Prediger 3, 11a heißt es, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, nicht zu meiner. Es ist zu seiner Zeit. Na, und das passt nicht in unser Denken hinein. Na, da haben wir oftmals große Schwierigkeiten, ich zumindest. Vielleicht seid ihr mir da weit voraus. Na, aber da geschehen Dinge in unserem Leben, die uns schwer zu schaffen machen. Und wir möchten, dass sie so schnell wie möglich verschwinden, dass dem Ganzen wirklich ein Ende gesetzt wird. Und wenn Herausforderungen und Anfechtungen, ja, wenn wir denen schon ausgesetzt sind, dann bitte doch nach meinem Zeitplan. Dann bitte so, dass ich immer noch die Kontrolle darüber habe. Na, aber der Allmächtige sagt, er hat alles vortrefflich gemacht. Haben wir das verstanden? Er hat alles vortrefflich gemacht. Auch dein Leiden, auch deine Anfechtung, auch deine Kämpfe, mit denen du zu tun hast. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Das fällt uns schwer. No. Es gibt eine Zeit und einen Zweck für alles unter dem Himmel. Und in Epheser 1, Vers 9, da lesen wir, dass Gott alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Nicht nach unserem, nach seinem. Gott wirkt es nicht nach dem Rat unseres Willens, sondern er wirkt alles nach dem Rat seines eigenen Willens und er macht alles schön zu seiner Zeit. Und ich möchte versuchen, das anhand eines Beispiels zu verdeutlichen, anhand von Abraham. In der Apostelgeschichte, da lesen wir in Kapitel 7, wenn du deine Bibel dabei hast, dürft ihr das gerne aufschlagen, Apostelgeschichte 7, ihr müsst zugeben, dieses Rauschen ist doch viel schöner, ne, wie dieses Wischen, oder? Oh, jetzt sehe ich gerade, euer Ältester hat ein Handy dabei. Also, Apostelgeschichte 7, Vers 5, schaut mal, was da steht. Und er gab ihnen kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß es ihm zum Eigentum zu geben, seinen Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Das bedeutet, noch bevor Abraham ein Kind hatte, versprach Gott ihm das verheißene Land für ihn selbst, wie auch für seine Nachkommen. Also jeder, der das Alte Testament kennt, kennt auch diese Geschichte und der weiß genau, was damit gemeint ist. Und Gott sagt hier, in 1. Mose 13, da heißt es dann hier, nach Norden und Süden und Osten und Westen, jeder Ort, an dem du siehst, habe ich dir gegeben. Du wirst das Land erben und es wird dein Besitz sein und der Besitz deiner Nachkommen. Das ist das, was Gott den Abraham verheißen hat. Ja? Und dann lesen wir weiter hier in der Apostelgeschichte 7, Vers 17. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, merken wir das Wort Zeit, welche Gott dem Abraham mit einem Eid zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten. Ja. Nun, als die Zeit der Verheißung nahte, da war Abraham schon 500 Jahre tot. Was ist das für eine komische Verheißung? Gott hat es doch Abraham gegeben. Aber Abraham war zu diesem Zeitpunkt 500 Jahre schon tot. Abraham lebte, und das finde ich dieses Bemerkenswerte, Abraham lebte mit diesem zuversichtlichen Vertrauen, dass sich Gottes Verheißungen erfüllen würde, obwohl er wusste, dass es sich zu seinen Lebzeiten nicht erfüllen würde. Und wisst ihr, Gott sucht solche Männer und solche Frauen, die so ein Vertrauen zu Gott haben, die ihm glauben, ja Herr, du hast mir diese Verheißung gegeben, aber wann ist der Zeitpunkt, bis ich das erfüllt und darauf möchte ich vertrauen. Ich weiß, viele, dass Abraham während seines Lebens auf der Erde gesegnet wurde. Er wurde gesegnet, gar keine Frage, aber der Großteil dessen, was er tat und wofür er lebte, war für zukünftige Generationen, nicht für ihn selbst. Ja. Und dann schließlich wurde Mose geboren, den Gott gebrauchen wollte, um Abrahams Nachkommen in den Besitz des Landes zu bringen, das er Abraham verheißen hatte. Und auch durch Moses Geschichte lernen wir ein wenig mehr darüber, wie wir Gottes Zeitplan vertrauen können. Ja, ihr Lieben, der Zeitplan, der ist extrem wichtig, wenn es um das Vertrauen zu Gott geht. Ja. Lesen wir weiter, Apostelgeschichte 7, die Verse 22 bis 25. 22 bis 25. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, man könnte auch sagen, ihn ins Herz, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen, schaffte den Unterdrückten Recht, indem er den Ägyptern erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, aber sie verstanden es nicht. Wir lesen hier, es kam der Gedanke oder auch in seinen Herzen auf, nach seinen Brüdern zu sehen. Und er versuchte, ein Richter und Befreier zu sein. Wir können sagen, dass Gott das in sein Herz brachte. Es kam durch Gott in seinem Herzen auf und Mose ergriff seine Berufung. Er wusste ganz genau, was er tun sollte. Das war so stark in ihm verankert, dass er daran fest glaubte, dass jeder das jetzt erkennen müsste. Er glaubte, seine Brüder würden verstehen, aber sie sahen es nicht und sie verstanden es auch nicht. Liebe Geschwister, vielleicht brennt es gerade ganz hell in dir. Vielleicht hast du eine Verheißung bekommen und es brennt in dir und du willst das machen, weil das deine Berufung ist. Und dann denkst du vielleicht, da hängt alles dran. Da hängt meine Zukunft dran, da hängt mein Schicksal dran. Und vor allen Dingen, das muss jetzt jeder erkennen. Aber sie erkennen es nicht. Sie erkennen es nicht. Sie sehen es vielleicht, sie sehen vielleicht nicht das, was du siehst. Und dann lesen wir weiter in der Apostelgeschichte 7, Verse 26 bis 30. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie miteinander stritten, und er mahnte sie zum Frieden und sprach, ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinen Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Da floh Mose auf dieses Wort hin und wurde ein Fremdling in Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Und als 40 Jahre erfüllt waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel des Herrn in der Feuerflamme eines Busches. Und dann sehen wir noch in Vers 34, da sagt Gott dann zu ihm, ich habe die Misshandlungen meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr Seufzen gehört und bin herabgekommen, um sie herauszuführen und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Es kam in Moses Herz auf. Ja. Mose griff seine Berufung auf und dann landete er für 40 Jahre in der Wüste. Können wir uns das vorstellen? Für 40 Jahre landet er dann einfach in der Wüste und wir lesen nichts davon, dass in dieser Zeit Gott zu ihm gesprochen hat. 40 Jahre Stille, 40 Jahre lang kein Wort von Gott. Kennen wir das? Da sind wir in einer Not und wir beten und beten und Gott antwortet nicht. Und wie schnell kommen dann die Gedanken auf, Gott hat mich vergessen. Kennen wir das? Und wie schnell kommt dann unser Glaubensfundament ins Wanken? Nun, Mose hatte das Richtige im Herzen. Ja, das hatte er. Er spürte Gottes Berufung und damit lag er ganz genau richtig. Aber mit dem Zeitplan lag er nicht richtig. Er war 40 Jahre zu früh dran. Gott macht alles schön zu seiner Zeit. Und vielleicht hast du eine Verheißung von Gott bekommen, wie ich es vorhin schon sagte, und Gottes Berufung für dein Leben aufgegriffen. Und du bist auch bereit, bist du, oder lass mich das eine Frage formulieren, bist du bereit, jetzt auch auf den Zeitplan Gottes zu vertrauen? Hast du den Mut dazu? Ja. Vielleicht wurdest du durch eine Krankheit ausgebremst. Ja. Du möchtest den Herrn dienen. Du möchtest vorwärts. Du möchtest den Glauben wachsen und dann wirst du krank. Und es macht dir zu schaffen. Du wirst ausgebremst, leidest seit Jahren unter denselben Symptomen und hast den Eindruck, das Leben ist nicht fair zu dir und Gott auch nicht. Oder schauen wir auf unsere Arbeit auch in Krummstadt. Ich habe es jetzt vorhin schon erzählt, 2024 haben wir die Arbeit begonnen. Wir haben Räumlichkeiten mieten können bei der LKG, also Landeskirchliche Gemeinschaft in Krummstadt. Und im Mai 24 haben sie uns dann gekündigt, wir mussten die Räumlichkeiten verlassen. Wir haben nach Räumlichkeiten gesucht. Na, und bei uns, ich weiß nicht, wie es hier in der Gegend ist, bei uns ist es so, wenn du Räumlichkeiten suchst und du bringst Gott ins Spiel oder die Bibel, dann war es das. Dann kriegst du keine Räumlichkeiten mehr. Das ist ganz extrem bei uns. Na, Darmstadt ist ja die Hochburg der Esoterik. Na, also wenn wir gekommen wären, hätten gesagt, wir würden ganz gern Blumen anbeten, hätten wir Räumlichkeiten gekriegt. Na, aber sobald es um die Bibel geht, sehr schwierig. Na, und dann haben wir gesucht. Wir haben uns in der Kneipe haben wir uns dann getroffen, Gottesdienst gefeiert. Wir haben uns große Sorgen gemacht, auch ich. Ich habe gesagt, aber das war doch Gottes Wille. Na, er hat uns den Auftrag dafür gegeben, er hat es bestätigt und jetzt kündigt man uns die Räumlichkeit und wir sind auf der Suche und finden nichts. Na, und dann heißt es, sich demütigen und Vergebung bitten und auf den Herrn vertrauen, auf seinen Zeitplan. Das haben wir gemacht und dann haben wir Räumlichkeiten gekriegt. Na, mitten auf der Hauptstraße. Ja, zwischen Bäcker und Eisdealer. Ist richtig cool. Ja, und die Leute kommen vorbei, ne, wir haben die Türen immer offen, dann kommen die rein mit ihrer Eistüte in der Hand und so. Wir haben so schöne Kacheln, so wie ihr, ne, also wenn die was kleckern, ist nicht so wild. Ja, und dann kommen wir immer wieder ins Gespräch mit den Leuten, das finde ich großartig. Ja. Ihr Lieben, Vertrauen hat viel mit dem Zeitplan zu tun und der Zeitplan ist Gottes Teil. Es ist sein Teil. Und sind wir bereit zu sagen, Herr, ich bin bereit, im Hinblick auf deinen Zeitplan zu vertrauen. Herr, ich verstehe deine Wege nicht, aber ich vertraue dir. Gut, der nächste Gedanke ist Ruhe. Ja, das ist jetzt angenehmer, nicht wahr? Na, jetzt habe ich euch so ein bisschen gepusht, ne? Und jetzt dürft ihr auch ein bisschen ruhen. Und dazu eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, wollen wir auch noch miteinander lesen. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch, denke ich, sehr, sehr gut. Schaut mal. Der Herr Jesus spricht hier jetzt zu uns und er sagt, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Ja. Und das finde ich ein sehr, sehr schöner Text für uns. Ne? Wenn wir zu Jesus kommen und ihm vertrauen, dann schenkt er uns Ruhe. Ruhe auch im Leid. Ruhe auch in den Kämpfen, die wir haben. In Hebräer 4, Vers 3, da lesen wir, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Na, Ruhe statt Stress, das ist doch das, was wir uns in der heutigen Zeit vermehrt wünschen. Ruhe statt Sorge. Du hast alles getan, was du konntest. Du hast die Dinge in Gottes Hände gelegt. Jetzt Ruhe. Lass deine Seele in ihm ruhen. Na, das ist die entscheidende Eigenschaft des Vertrauens. Ruhen. Ich habe einmal vor einigen Jahren hatte ich mal eine Geschichte gelesen, die fand ich ganz interessant, wie sich im Jahr 1930 ein Luftschiff von seinem Liegeplatz erhob. Na, da waren einige Männer mit Seilen, die versucht haben, das Luftschiff festzuhalten und zu vertauen. Ich glaube, es waren so an die Dutzend, na, die dann auch versucht haben, da das Luftschiff zu lenken. Und dann kam eine Windböe und riss das Luftschiff wieder in die Höhe. Und nicht alle konnten schnell wieder loslassen. Man ist ja erstmal ein bisschen geschockt. Ne? Manche waren geistesgegenwärtig und haben die Taue losgelassen. Manche schafften es nicht mehr. Manche flogen 15 Meter in die Höhe und ließen dann erst los. Manche 30, manche 60. Viele wurden verletzt und einige starben. wie sie zu Boden fielen. Und nur noch ein einziger Mann hielt sich noch fest oben am Seil. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Er hängt schon 10 Minuten dort oben, das schafft er nicht mehr lange. 15 Minuten, der Mann war übermenschlich. 20 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, er ließ immer noch nicht los. 2 Stunden und er hing immer noch dort oben. Die Mannschaft unten in diesem, wie nennt man das, Kapselkorb oder wie man das nennt, die haben es dann irgendwie geschafft, den Zeppelin wieder runterzukriegen. Und die ganzen Reporter stürmten dann auf diesen einen Mann zu und fragten ihn, wie er sich so lange festhalten konnte. Das war übermenschlich. Und er sagte, als mir klar wurde, dass ich zu weit oben war, um loszulassen, habe ich das zweite Seil um meine Taille geschlungen. Er sagte, nicht ich habe das Luftschiff gehalten, es hat mich gehalten. Wisst ihr? Und genau darum geht es. Es geht nicht so sehr darum, wie sehr du dich an Gott festhältst. Denn es können Phasen kommen, da hast du keine Kraft mehr für sowas. Viel wichtiger ist zu wissen, wie sehr Gott uns hält, auch in unseren Kämpfen und unseren Nöten. Er hält uns fest im Griff. Er lässt uns nicht los. Und hier finde ich das hohepriesterliche Gebet von Johannes 17 so beeindruckend, wo Jesus betet, dass wir in ihm bleiben. Und dann, das kommt im Deutschen leider nicht so gut rüber, aber es ist ungefähr so, als wenn Jesus in die Hand nimmt, uns festhält und dann betet er zum Vater, dass der Vater im übertragenen Sinne seine Hand umschlingt um die Hand Jesu. Er hält uns. Er hält uns. Vielleicht wurdest du betrogen. Er hält dich. Vielleicht bist du finanziell in einer gewissen Not. Er hält dich. Vielleicht kämpfst du gegen eine Krankheit an. Er hält dich. Du hast schlechte Nachrichten bekommen und deine Welt steht Kopf. Er hält dich. Und ihr Lieben, ich rede hier nicht vom grünen Tisch. Das tue ich nicht. Ich weiß sehr wohl, was Nöte und was Kämpfe sind. Meine Frau ist seit über 20 Jahren krank. 2 Krebserkrankungen. Etwas wie ein Schlaganfall gehabt. Aber wir wissen, und wir waren auch an dem Punkt gewesen, wo wir nicht mehr konnten. Wir waren an einem Punkt gewesen, wir konnten nicht mehr. Und wir haben Gott nicht verstanden. Warum? Wir wollten Gott dienen, wir wollten vorwärts gehen und das hat uns völlig aus die Bahn geworfen. Wir haben bis heute damit noch zu kämpfen. Aber wisst ihr, was ich weiß? Er hält uns. Er hält uns. Vertraue ihm. Ruhe in ihm. Er hält dich und sein Friede wird fließen. Gut, der nächste Gedanke, der steht für das Umgürten, auch etwas ganz Wichtiges für unseren Glaubenslebens. Und ich möchte diesen Abschnitt lesen. Jetzt lese ich aber mal nach der neuen Genfer Übersetzung, weil ich finde, dort wird es viel treffender beschrieben. Da heißt es, doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein. Der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff den Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Als wir dann eine Zeit lang in Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahintrieben, gelang es uns, wenn auch nur mit großer Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Und jetzt kommt's, sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und das finde ich richtig gut, ihr Lieben. Unser Vertrauen, ihr Lieben, unser Vertrauen muss von Gottes Wort umspannt sein. Es muss von Gottes Wort umspannt sein, wenn es die Stürme des Lebens überstehen soll. Es muss umspannt sein. Ich arbeite viel mit jungen Leuten. Es macht mir auch Spaß. Aber wisst ihr, was mir immer wieder auffällt? Sie haben fast immer dasselbe Problem. Jetzt gucke ich die jungen Leute an, das Bibellesen. Gell? Nicht alle, du sagst nein, okay. Ja, aber das ist Tendenz immer das große Problem, das Bibellesen, nicht nur bei Jungen, auch bei Älteren. Aber wie wollen wir die Stürme des Lebens überstehen, wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen? Wie wollen wir das machen? Wir haben ein Riesenproblem dann. Wir brauchen die Zusagen, wir brauchen die Verheißungen aus dem Wort Gottes. Das brauchen wir. Ja. Ich sage es anders, wenn du vertraust, ohne dich dabei auf Gottes Wort zu stützen, dann ist das so, als wenn du eine Brücke ohne Unterbau errichtest. Sie wird einbrechen. Ja. Und es erinnert mich so daran, wie ich als kleiner Junge in Königstetten, ich habe früher in Rüsselsheim gewohnt, und wir hatten da hinten Richtung Königstetten, da gab es so eine Sumpflandschaft. Na, das haben wir als Kinder geliebt. Wie alt war ich da? Vielleicht 9 oder 10. Na, und wir sind da immer wieder rein und wir fanden das so schön. Wir sind dann diesen Sumpf da gelaufen und dann sind wir dann eingesackt bis zu den Knöcheln. Das war so toll. Wisst ihr warum? Wir haben uns dann gegenseitig angestummt und dann ist man immer so hin und her gewankt. Bei mir sieht es jetzt nicht so goldig aus wie als kleines Kind, ist mir schon klar. Gell? Na, und dann sind wir immer so hin und her gewankt und wir konnten nicht umfallen, weil wir eingesumpft waren. Na? Und wisst ihr, in Psalm 17, Vers 5, da heißt es, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wanken sei. Das ist so wichtig, im Wort Gottes drin zu sein, umgürtet. Unser Glaube braucht die Verheißungen Gottes, die ihn unterstützen. Er muss mit Gottes Wort umspannt sein, sonst wird er dich nicht halten. Gottes Verheißungen sind der Stützbalken unseres Vertrauens. Schaut doch mal im Psalm 18, Vers 31, da heißt es, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihn vertrauen. Psalm 56, 4 und 5, doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Mit Gottes Hilfe rühme ich seine Zusagen. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können vergängliche Menschen mir schon antun? Psalm 119, Vers 92, hätte ich nicht so große Freude an deinem Gesetz, dann wäre ich längst zugrunde gegangen in meinem Elend. Wenn du in einen Sturm gerätst, dann sind deine besten Freunde das Wort Gottes und Menschen mit einem kostbaren Glauben an Gottes Wort. Das sind dann deine besten Freunde. Und das sind die besten Freunde, die du gebrauchst mitten in diesen Sturm. Die mit dir leiden, die mit dir glauben, die mit dir beten und vielleicht sogar für dich in dem Moment dann glauben. Kennen wir das Ereignis von Jairus aus Markus 5? Ja. Da kam er zu Jesus und sagte, bitte komm, meine Tochter, sie stirbt. Und Jesus sagte, ich werde kommen. Und als er auf den Weg kam, da kamen die Botschafter von dem Haus und sagten, bemühe den Herrn nicht länger, deine Tochter ist tot. Und Jesus sah Jairus an und sagte, fürchte dich nicht. Glaube nur. Na, und dann kamen sie zu diesem Haus mit all den klagenden und weinenden Menschen und Jesus sagte, sie ist nicht tot, sie schläft. Und dann schlug ihr Weinen in Klagen und Gelächter um. Eigentlich heißt es dort, sie lachten ihn aus und verspotteten ihn. Und weißt du, wie Jesus dann darauf reagierte? Jesus schickte sie alle hinaus. Er schickte sie alle hinaus. Er erlaubte nur Petrus, Jakobus, Johannes und den Eltern dieses kleinen Mädchens mit in den Raum zu gehen. Und wenn du mitten in einem Sturm bist, müssen manche Menschen hinausgeschickt werden und andere hineingelassen werden. Na, wenn du um dein Leben kämpfst, um deine Gesundheit, auch um deine geistliche Gesundheit, musst du Menschen in deiner Nähe haben, die deinen Glauben stärken und mit dir auf Gott vertrauen. Menschen, die Gottes Wort lieb haben und daran fest glauben. Und vielleicht musst du dann auch manche Menschen, die dich in deinen Glauben schwächen, dich auslachen und verspotten, vorübergehend auf Abstand halten. Das haben wir auch gemacht. Na, gerade in der Zeit, wo es meiner Frau nicht so gut ging. Dann kommen so viele Geschwister mit ihren gut gemeinten Ratschlägen, aber Ratschläge sind auch Schläge. Ne? mit diesen berühmten Worten aus dem Römerbrief, na, die, die Gott lieben, die wissen, dass alle Dinge ihnen zum Besten dienen, das ist in dem Moment nicht unbedingt mutmachend. Na, das tut dann eher sogar weh. Na. Und solche Leute muss man vielleicht auf Distanz halten. Na. Gut, der nächste Gedanke ist das Suchen. Ist das richtig? Ich predige gerade mal 5 Sekunden. Das ist ja, die Zeit vergeht im Flug. Na. Ja, also der nächste Gedanke ist das Suchen. Schaut mal, auch das ist ein wichtiger Teil des Vertrauens. Im Psalm 9, Vers 11 heißt es, darum vertraue auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich, Herr, suchen. Das Suchen ist ein Teil des Vertrauens. Gott zu vertrauen bedeutet, in seinen Verheißungen zu ruhen. Und das ist ein Teil dieser Gleichung. Aber Gott zu vertrauen, das ist nicht vollkommen passiv. Das ist es eben nicht. Während wir ihm vertrauen, sollen wir seine Führung suchen. Immer wieder aufs Neue, immer wieder aufs Neue. Was immer es ist, mit dem wir gerade zu kämpfen haben. Gott, ihr Lieben, überrascht das überhaupt nicht. Ihn hat es überhaupt nicht überrascht. Er hat einen Weg zum Sieg erschaffen, noch bevor die Schwierigkeiten uns getroffen haben. Und er wird uns führen, wenn wir auf ihn warten und seine Weisheit suchen. Er wird uns führen. Lasst uns mal 1. Korinther 10, Vers 13 lesen. Auch hier lese ich mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Kann es sein, dass du vielleicht in eine Situation steckst und du den Eindruck hast, da komme ich nicht mehr raus. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Na, da bin ich blockiert und ich habe das Gefühl, es geht nicht mehr vorwärts und ich bin alleine. Das bist du nicht. Du bist nicht alleine. Na, du bist hier in dieser Gemeinde. Schau dich mal um. Schau mal nach rechts und schau mal nach links. So viele Geschwister. Du bist nicht alleine. Und du hast Jesus, ja, unseren Herrn, der uns trägt, der uns Mut macht. Ja. Ihr Lieben, noch bevor das Problem entstanden ist, dein Problem, bevor das überhaupt entstanden ist, hat Gott einen Ausweg geschaffen, auf den du siegreich hervorgehen wirst. Aber wann das sein wird, das ist seine Zeit. Aber wir sollten darauf vertrauen. Bevor sich das Problem in der vergangenen Ewigkeit aufgetan hat, setzte Gott sich in den Beratungsraum des Himmels und sprach über dein Leben und plante den nächsten Schritt, den du gehen sollst. Und wenn du ihn suchst, dann wird er dir zeigen, was zu tun ist. Auch wenn wir ein Problem selbst verursacht haben, ist er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gut, jetzt kommen wir zu unserem letzten Gedanken und ich glaube, im Herzen jeder Person, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt hat, da wohnt dieser Wunsch, anderen von seiner Treue zu erzählen. Ja. Im Psalm 73, Vers 28, da heißt es, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Jetzt Psalm 105, Vers 1. Dank dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus, macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt. Ihr Lieben, am Ende läuft alles Vertrauen auf diese eine einzige Erfahrung hinaus. Gottes Nähe ist unser wahres Glück. Ja. Psalm 73, das erinnert daran, dass wir nicht aus eigener Kraft krampfen müssen, sondern ganz fest auf ihn uns hängen müssen. Und wenn wir erleben, wie er uns trägt durch Stürme, durch Wartezeiten und durch alle offenen Fragen hindurch, dann können wir gar nicht anders. Psalm 105 wird zu unserem Lebensstil. Wir fangen an zu danken, seinen Namen zu loben und zu preisen und laut auszurufen in unserem Alltag. Darf ich mal fragen, sind wir begeistert von Jesus? Okay, das ist auch eine Antwort, ja. Ja. Ich bin jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich in Kenia und ich freue mich schon auf diese Frage, die ich dann stellen werde. Na, ihr Lieben, das ist eine Frage, die müssen wir beantworten. Es geht nicht darum, begeistert zu sein von einem Menschen. Ja, ich meine, das ist viel tiefsinniger. Sind wir begeistert von Jesus? Dann müssen wir das zeigen. Dann müssen wir das zeigen. Dann müssen wir das der Welt zeigen, was der Herr Jesus in deinem Leben getan hat. Von den Dingen, die du jeden Tag mit Jesus erlebst, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch immer wieder erlebst, dann erzählen wir doch davon. Wenn wir uns heute ein neues Auto kaufen, ich bin leider derjenige, ich kaufe mir nur gebrauchte Autos und dann fahre ich die bis zum bitteren Ende. Der draußen, der VW, das ist meiner, Baujahr 2011, aber er fährt immer noch sehr, sehr gut. Aber wenn wir heute ein neues Auto kaufen, dann sind wir so begeistert davon. Na? Stefan, komm mal her, ich muss dir mal ein neues Auto zeigen. Komm mal, setz dich mal rein, setz dich mal rein. Hey, super, wie das riecht. Hammer, wow. Und so viele Knöpfe. Oder Touchscreen, besser gesagt. Und wo macht man die Heizung an? Ja, da musst du dann unter Systemeinstellungen. Und dann früher musste man einen Knopf drücken, da war die Heizung an. Ja. Aber da sind wir begeistert von diesen Dingen, die wir dann haben. Und wir wollen das auch mit anderen teilen. Interessant beobachte ich das besonders bei uns Deutschen. Ja, mein Glaube ist Privatsache. Ja, aber das ist genau das, was die Menschen brauchen. Sie brauchen Jesus. Und wir sollen von dem berichten, was wir selbst einmal erlebt haben. Wir werden herausgefordert. Lasst uns diese Woche genau das so angehen. In seine Nähe zur Ruhe zu kommen und seine Treue im Herzen tragen, damit die Welt um uns herum sieht, wie gut unser Herr ist. Und wenn du Mühe hast, wenn du mit Krankheit behaftet bist, wenn du nicht weiter weißt, wie sagt es Paulus, Gold und Silber habe ich nicht, aber ich würde gerne für dich beten. Ja. Wenn du möchtest, dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen. Ich bleibe noch eine Zeit lang hier. Dann erzähl mir von deinen Dingen, die dir auf dem Herzen sind, die dich belasten, und dann würde ich sehr, sehr gerne mit dir beten. Hab den Mut. Komm nach vorne. Ja, wir sind Geschwister im Herrn. Wir haben einen Herrn und wir dürfen gemeinsam tragen. Ja, das würde ich gerne machen. Wir wollen abschließen mit einem Gebet und ich bitte euch dazu aufzustehen und würde euch bitten, euch am Gebet zu beteiligen. Machen wir eine Gebetsgemeinschaft. Amen. Amen. Ja, lieber Herr Jesus, habt du vielen herzlichen Dank, Herr, für dass wir das wissen dürfen. Wir dürfen uns auf dich stützen. Wir haben heute schon öfters diesen Vers zitiert: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wirst du es gut machen. O Herr, das liest sich so schön. Aber wenn wir dann in Nöten sind, das wirklich umzusetzen, dann fällt es uns schon schwerer. Und so möchte ich beten, Herr, du kennst uns durch und durch und du weißt, du kennst jeden Einzelnen von hier und mit was er zu kämpfen hat. Und ich möchte dich für sie bitten, Herr, dass du sie segnest und dass du Kraft schenkst und dass du dich jeden Einzelnen immer wieder als der Allmächtige zeigst, der Himmel und Erde gemacht hat und den kein Ding unmöglich ist, oh Herr. Schenke du uns deinen Frieden und deinen Segen, Herr Jesus. Jetzt für heute und für die kommende Woche. Danke, Herr.